Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Ihr hört Sportplatz aktuell hier auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und wir berichten vom vierten Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen. Dass der Japaner Ryoyo Kobayashi die Tournee gewinnen würde, daran zweifelte ja schon vor diesem Springen kaum noch jemand. Zu groß war der Vorsprung Kobayashis nach seinen 3 Siegen zum Start in die Tournee. Die Frage war letztlich nur, ob er auch tatsächlich den Viererpack voll machen und in den elitären Club aus Sven Hannawald und Kamil Stoch aufsteigen würde. Das waren ja bisher die beiden einzigen, den in der langen Geschichte der Vierschanzentournee der Grand Slam tatsächlich gelungen war. Und nach dem ersten Durchgang, da sah es dann auch so aus, als würde dieses Duo weiter alleine in diesem Club bleiben, denn nicht Kobayashi lag nach dem ersten Durchgang vorne, sondern jemand anderes. Mein Kollege Andreas Thies war für meinsportpodcast.de vor Ort in Bischofshofen und fasst den ersten Durchgang zusammen.
Markus Eisenbichler führt mit 0,2 Punkten nach dem ersten Durchgang beim Dreikönigspringen auf der Paul-Außerleitner Schanze in Bischofshofen. Vor Kubacki, Kraft, Kobayashi und Johansson. Es sind komische Bedingungen hier in Bischofshofen. Bis heute Mittag stand noch nicht mal fest, ob überhaupt dieses Springen stattfinden würde können. Gestern hatte es unglaublich viel geschneit. Die Qualifikation musste auf heute verlegt werden. Aber heute Training, Qualifikation und jetzt auch der Wettkampf können durchgezogen werden. Und wer in sowohl hohen Training-Qualifikationen als auch jetzt im ersten Durchgang eine fantastische Leistung gezeigt hat, das war Markus Eisenbichler. Mit 137 Metern führt er nach dem ersten Durchgang 0,2 Punkte vor David Kubacki, der ja auch in der Gesamtwertung ein echter Konkurrent für Markus Eisenbichler um Platz 2 hier bei dieser Vierschanzentournee ist. Platz 1 ist wohl vergeben nach dem ersten Durchgang. Ryoyo Kobayashi, der musste allerdings vor seinem letzten Durchgang oder vor seinem ersten Durchgang musste er eine ganze Menge warten, weil die Bedingungen dann doch schwieriger geworden sind. Er ist im Moment auf Platz 4, auf einem ungewohnten Platz 4. Und ob er den Grand Slam schaffen kann, das wird sich im zweiten Durchgang zeigen. Die Deutschen bis auf David Siegel alle weitergekommen in den zweiten Durchgang und den werde ich dann gleich noch bilanzieren.
Kobayashi also nur Vierter nach Durchgang 1, Eisenbichler vorne. Außerdem erreichten insgesamt 6 deutsche und 4 österreichische Springer den zweiten Durchgang. Vom DSV schmierte, wie von Andreas berichtet, also nur David Siegel ab. Und woran lag das? Das erklärte ein selbstkritischer Springer im Interview mit Andreas.
David Siegel, heute wird es nicht für den zweiten Durchgang reichen. Woran lag es bei diesem ersten Sprung?
Eigentlich nur am Timing. Ich habe den Sprung ein bisschen zu früh angefangen. Und dann wird's schwer. Da hätte ich einfach ein bisschen näher an die Kante hinfahren sollen, Ruhe bewahren und dann ganz normal meine Sachen machen. In dem Fall habe ich jetzt die Zielgerade selber versaut, bin nochmal abbogen. Jetzt kommen 7 Sprünge in die Wertung, 8 war das Ziel, knapp vorbei.
Ist dieser lange Schanzentisch, über den man ja schon seit Jahrzehnten spricht hier in Bischofshofen, war der so ein bisschen der Grund dafür, dass Sie dann gesagt haben, ich habe die Ruhe so ein bisschen verloren, da vor dem Schanzentisch?
Also im Training habe ich es ja auch gut hinbekommen. In der Quali hat es dann angefangen, dass ich ein bisschen zu nah hingefahren bin, da war ich zu spät. Und jetzt im Wettkampf war ich wohl einfach zu nervös und zu hibbelig. Und habe dann zu früh das Ganze angefangen, zu früh ausgelöst. Ich würde sagen, es lag einfach an mir selber. Da muss ich mehr Ruhe bewahren und das Ganze durchziehen, fertig machen.
Die Bedingungen waren relativ schwierig, oder wie haben Sie die jetzt gesehen? In der Quali waren sie, meine ich, ganz in Ordnung.
So würde ich es jetzt nicht sagen. Der Anlauf ist jetzt einfach ein bisschen runtergegangen, weil sie in der Qualifikation alle extrem weit gesprungen sind. Und ich würde mal sagen, auch jetzt kann man ziemlich weit springen. Wir werden es jetzt dann bei den Besten wahrscheinlich sehen. Deswegen, ich würde mal sagen, es liegt jetzt nicht an Juryentscheidung oder Anlauf oder sonst was, sondern es liegt dann einfach an den Sprüngen. Und da muss man dann einfach locker springen, seine Sachen machen und dann reicht auch der Anlauf.
Eine Frage noch, 7 Sprünge haben Sie gerade gesagt, sind Sie in Wertung gekommen. Zielwarte achte. Trotzdem kann das Fazit ja nicht negativ ausfallen. Sie haben die ersten drei Sprünge, oder die ersten drei Sprünge waren ja richtig gut.
Das stimmt. Also in Innsbruck der zweite, mit dem bin ich auch nicht ganz zufrieden. Aber sonst mit den anderen fünf Sprünge davor, Oberstdorf beide, Garmisch beide, Innsbruck der erste, mit denen bin ich echt voll zufrieden.
Dankeschön. Ins Warme jetzt. Dankeschön.
Ins Warme ging es aber nur für David Siegel, nicht für Andreas Thies, denn den haben wir auch zum zweiten Durchgang wieder rausgeschickt und er berichtet euch jetzt von der Entscheidung direkt von der Schanze in Bischofshofen. Und obwohl es nach dem ersten Durchgang nicht so aussah, wurde dann am Ende doch wieder Geschichte geschrieben bei der Vierschanzentournee.
Yuro Kobayashi ist der große Champion der Vierschanzentournee 2018-2019. Auch in Bischofshofen hat er nach dem vierten Platz im ersten Durchgang nochmal so einen Sprung rausgehauen, dass er auf Platz 1 am Ende war und als Ritterspringer nach Sven Hannawald und Kamil Stoch im letzten Jahr jetzt den Grand Slam gewonnen hat.
Kobayashi siegte also dank eines 137,5 Meter Satzes im zweiten Durchgang am Ende mit 282,1 Punkten vor David Kubacki, der Pole. Der kam auf 268,3 Punkte, also wieder eine Welt hinter dem Japaner. Dritter wurde Stefan Kraft, der Österreicher, mit 267,5 Punkten vor den beiden Deutschen. Stefan Laie auf 4 mit 266 Punkten und Markus Eisenbichler auf Platz 5. Der kam am Ende auf 265,5 Punkte, konnte seine Topweite aus dem ersten Durchgang, seine 137 Meter, nicht bestätigen, landete am Ende bei 131,5 Meter und fiel dann im Tagesergebnis auf Platz 5 zurück, aber nicht in der Gesamtwertung, weiß Andreas Thies.
Markus Eisenbichler auf Platz 2 und Stefan Laie, der sich mit einem absoluten Mördersprung noch auf Platz 3 der Gesamtwertung vorkatapultiert hat, vervollständigen ein fantastisches Ergebnis aus deutscher Mannschaftssicht. Sie haben hier eine fantastische Tournee gezeigt, aber Yuro Kobayashi war nicht zu besiegen, auch heute im zweiten Durchgang, der auch unter schwierigen Bedingungen stattgefunden hat. Aber die Springer waren ganz zufrieden mit den Bedingungen. Man hat das ganz gut hingebracht. Die Vierschanzentournee 2018-2019 ist zu Ende und sie wird die Vierschanzentournee von Yuro Kobayashi. Für mein Sportpodcast.de aus Bischofshofen, Andreas Thies.
Vielen Dank, Andreas, und herzlichen Glückwunsch natürlich an Ryoyo Kobayashi. Ja, ein fantastisches Teamergebnis aus deutscher Sicht in Bischofshofen eingefahren worden, aber das trifft natürlich auch auf die Gesamtwertung zu. Karl Geiger, der wurde heute 10. am Ende 11. in der Gesamtwertung und er stellte sich Andreas Thies zum Interview und ließ seine Vierschanzentournee noch mal ein bisschen Revue passieren.
Karl Geiger, Sie haben mit dem letzten Sprung haben Sie ja wahrscheinlich den besten Sprung der Tournee gebracht, oder?
Ja, ich glaube schon. Also es war auf jeden Fall heute, war auf jeden Fall der beste Sprung dabei und es war eine schwierige Tournee für mich, aber versöhnlicher Abschluss.
Ist die Erleichterung dann jetzt groß, dass man sagen kann, okay, ich ende das jetzt hier auf einer hohen Note, beziehungsweise ich ende das jetzt hier noch mit einem ganz guten Ergebnis?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist echt, wenn man so ein bisschen am Suchen ist und nicht genau weiß, wie springe ich jetzt und das alte Gefühl irgendwie nicht mehr ganz so präsent ist, ist man im Kämpfen und jetzt habe ich auch mal wieder im Flug ein gutes Gefühl gehabt und deshalb kann ich jetzt auch mit gutem Gewissen nach Hause fahren.
Ist das, oder ist die Erinnerung oder ist das Gedächtnis so kurz, dass man gleich das nächste Springen angehen kann und sagen kann, okay, die Tour habe ich ja schon wieder fast vergessen oder steckt das noch ein bisschen in den Knochen dann?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich würde es mal so umschreiben. Jeder Tag ist neu und man muss immer wieder schauen, dass man das Gefühl wieder eicht, dass man sich auf die Schanze einstellt, damit man dann da bestmöglich Ski springt. Und wenn man am Vortag gut war, heißt das noch lange nicht, dass man am nächsten Tag gut ist. Und da muss man konzentriert bleiben und darauf vertrauen, dass es funktionieren wird.
Ein Wort noch zum Podium. Yuro Kobayashi jetzt auch wieder einen Grand Slam geholt. Dahinter dann aber mit Markus Eisenbichler und Stefan Laie gleich zwei Teamkollegen. Das ist nicht so schlecht, das Ergebnis, das Teamergebnis.
Ja, Wahnsinn. Also auch, dass der Stefan jetzt noch aufs Podium kommen ist, ist unglaublich. Und Markus hat jetzt zwar einen zweiten Sprung ein bisschen daneben treten, aber unglaubliche Tournee ist der gesprungen. Da kann man bloß gratulieren und vom Rieu kann man bloß einen Hut ziehen.
Danke.
Dann gucken wir noch auf Andreas Wellinger. Der würde 15. in Bischofshofen und am Ende in der Endabrechnung der Tournee. Ja gut, da war es ein 31. Platz für ihn. Sicher hatte er sich mehr vorgestellt, aber das war einfach nicht drin, obwohl es ja in Innsbruck und in Bischofshofen dann für ihn bergauf ging. Der Start in Oberstdorf und Garmisch, der war allerdings ziemlich verpatzt.
Ja, der Abschluss war definitiv besser. Insgesamt habe ich es mir natürlich ein bisschen leichter vorgestellt von dem, was ich mir an Sprünge abrufen kann. Es ist im Moment schwierig. Ich versuche konzentriert weiterzuarbeiten und die Sprünge von jetzt mitzunehmen.
Es stehen ja noch einige weitere Highlights in dieser Saison auf dem Programm. Natürlich die weitere Weltcup-Saison und dann selbstverständlich auch noch die Weltmeisterschaften in Seefeld, die ja dann auf der Schanze in Innsbruck ausgetragen werden. Ja, gucken wir noch auf die weiteren deutschen Platzierungen. Konstantin Schmidt als 19. von Bischofshofen und 23. in der Endabrechnung platziert. Richard Freitag landete in Bischofshofen auf Platz 27 und kam auf Platz 14 im Gesamtranking. Und im Gesamtranking landeten außerdem David Siegel auf 22 und Konstantin Schmidt auf 23. Das war das Ergebnis von Bischofshofen. Die Zusammenfassung der beiden Sprungläufe da zum Abschluss der Vierschanzentournee 2018-19. Gleich schreiten wir nochmal zur Analyse und dann begrüße ich gleich den Kollegen von Kaltschnäuzig, unserem Wintersport-Talk hier auf meinsportpodcast.de, Gernot Clement. Nach einer kurzen Pause ist er bei mir.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Kaltschnäuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschnäuzig auf meinsportpodcast.de.
Dann schreiten wir hier also auch noch zur Analyse im Sportplatz auf meinsportpodcast.de, blicken zurück auf das Skispringen von Bischofshofen, das vierte Teilstück der Vierschanzentournee 2018-19, das am Ende ja dominiert wurde von Ryoyo Kobayashi. Nicht nur das Springen in Bischofshofen, sondern die Gesamtwertung auch. Ihr habt es eben ja schon bei uns gehört. Und jetzt begrüße ich Gernot Clement von Kaltschnäuzig hier zur Analyse. Hallo Gernot.
Arigato, Malte. Grüße dich.
Du hast dem Anlass entsprechend gleich schon die richtige Sprache angeschlagen. Japanisch ist im Grunde die Sprache des Skisprungsports in dieser Saison und vor allen Dingen auch bei der Vierschanzentournee. Der zweite Nicht-Europäer, der die Vierschanzentournee gewinnt, der zweite Japaner, der sie gewinnt. Ryoyo Kobayashi folgt also seinem Landsmann Kazuyoshi Funaki und gewinnt die Tournee, aber schafft auch noch Historisches, wird der dritte Springer in der Geschichte der Tournee, der tatsächlich alle vier Springen gewinnen kann. Heute mit beiden, Gernot, von 135 und 137,5 Metern. Nach dem ersten Durchgang, da dachte man noch, na, vielleicht doch nicht ganz, denn da hat er ja nicht die weiteste Weite gehabt, das war ja der Kollege Markus Eisenbichler. Aber hattest du da auch Zweifel, dass Kobayashi diesen Grand Slam schafft?
Ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem ersten Durchgang dachte ich, dass Eisenbichler das Ding holt, so als quasi Krönung seiner insgesamt sehr starken Tournee. Aber Kobayashi hat uns jetzt insgesamt eines Besseren belehrt und auch endgültig gezeigt, dass er absolut keine Nerven zeigt. Wenn man sich anschaut, dass er im ersten Durchgang 4 Punkte noch Rückstand hat und dann am Ende das Ding mit 13,8 Punkten Vorsprung nach Hause fährt, unglaublich, Chapeau.
Ja, kann man wirklich nur den Hut ziehen vor dem Japaner, der dann also diese Tournee dann für sich entschieden hat. Wir hatten ja letztes Mal schon spekuliert, was macht das jetzt mit ihm? Hast du da noch andere Erkenntnisse gewinnen können?
Ja, also ich habe mir schon gedacht, dass er jetzt vor Bischofshofen, auch wenn man bedenkt mit den ganzen Schneefällen, gestern dieses Wetterchaos, Absage und so weiter, dass ihm das ein bisschen zu denken gibt. Er hat ja auch, soweit ich weiß, den Trainingssprung heute sogar ausgelassen bei dem Mammutprogramm. Aber ja, scheinbar, eben wie schon eben angesprochen hat, er hat keine Nerven. Und ja, er ist jetzt in einem sehr, sehr elitären Kreis. Ich muss nur ganz, ganz ehrlich, so ist es so ein bisschen mein Empfinden, sagen, es ja, klar, nach Hannawald und Stoch ist er erst der Dritte im Bunde. bei 67 Mal Vierschanzentournee, aber es fühlt sich irgendwie so, ja, historisch, aber irgendwie simpel historisch an.
Ja, weil der Knoten irgendwann eben geplatzt ist, dass es jetzt in 2 Jahren aufeinander folgt, das wirkt so ein bisschen inflationär.
Ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen, weil man den Eindruck hat, es ist so, ich würde jetzt nicht sagen die Loser-Tournee, aber vielleicht die Tournee, wo die Top-Favoriten, jetzt mal abgesehen von Rising Star Kobayashi, der jetzt ja schon dominiert hat, aber insgesamt, wenn man sich die Mitfavoriten anschaut, die vorher schon das Skispringen dominiert haben, dass da einfach alle ausgelassen haben und dass das vielleicht so ein bisschen dieser fahle Beigeschmack ist, dass man die Leistung von Kobayashi gar nicht so hoch einschätzt. Darf man natürlich nicht, aber es ist so vielleicht so ein bisschen das Gefühl.
Hast du da irgendwie eine Begründung für, aus deiner Sicht, warum dann die eigentlichen Favoriten ja letztlich so abgestürzt sind?
Ja, wenn man sich die Saison anschaut, bislang hat Kobayashi ja von Anfang an komplett dominiert und wie zum Beispiel ein Kamil Stoch, der jetzt 2 Jahre lang hintereinander gewonnen hat, war zwar schon meist in den Top 10 mit dabei, aber vielleicht macht auch nach so einer Olympiasaison, nach diesen 2 Tournee-Siegen hintereinander, vielleicht macht das auch bei psychisch ein bisschen was mit einem, man wird müde. Man kann es ja vielleicht bei den Sportarten auch ein bisschen vergleichen. Man hat es gesehen bei der Weltmeisterschaft mit Deutschland, vielleicht ganz kurzer Ausflug in Fußball. Ja, er hat einfach die Gunst der Stunde genutzt und warum, wieso, weshalb die ganz Großen ausgelassen haben, wir wissen es nicht, aber es steht ja noch die WM bevor, vielleicht können uns die dann wieder eines Besseren belehren.
Und wir wissen ja auch, die Tournee hat sowieso so ein paar andere Gesetze, das ist immer nochmal wieder eine ganz andere Geschichte als jetzt eine Weltmeisterschaft oder ein relativ normales Springen im Rahmen des Weltcups. Aber weil du sagst, es haben profitiert nicht nur Kobayashi, sondern natürlich auch Markus Eisenbichler, denn vor der Tournee den auf 2 zu sehen und Stefan Laie den in der Gesamtwertung auf 3 zu sehen, da wären jetzt auch nicht alle Experten wahrscheinlich drauf gekommen. Insgesamt ein tolles Ergebnis aus deutscher Sicht. Wir hören mal den Bundestrainer mit seinem Fazit, Werner Schuster.
Ich sage, schade, dass es nicht eins geworden ist, aber wenn man den Tourneeverlauf anschaut, dann muss man sagen, eins wäre nicht möglich gewesen. Der Röhr war zu gut. Der Markus hat ihn super gefordert, den ersten 2 Springen. Er hätte ja noch heute auch schlagen können, aber in Innsbruck hat er eine Wahnsinns-Show abgezogen. Von dem her muss man uns anstellen hinter einem weiteren Grand-Slam-Sieger. Insgesamt freut es mich riesig für die 2 Sportler. Die sind doch auch oft im Schatten von anderen Sportlern gestanden in Deutschland und denke mir, es ist ein Riesenerfolg für die beiden Sportler und speziell für Team Deutschland bei der Tournee, so eine tolle, kompakte Teamleistung abliefern zu können.
Das kann man auf jeden Fall unterschreiben bei Markus Eisenbichler. Da war ja nach dem ersten Durchgang auch durchaus noch mehr drin. 137 Meter hatte er da gesprungen. Der hatte ja in der Qualifikation auch schon richtig einen rausgehauen, war da ja auch schon gut unterwegs gewesen. Die Frage letztlich, was war denn vor dem zweiten oder beim zweiten Sprung dann los, dass er nicht diese 137 Meter nochmal bestätigen konnte, sondern am Ende bei 131,5 Metern landete. Er hat es erzählt im Interview bei uns. Wir hören mal rein.
Ja, ich habe eigentlich nicht viel gedacht, aber wenn dann halt einfach die Ablasser da oben untereinander quatschen, ziemlich laut und neben mir, und dann sagen, ja, der Kobayashi führt, aber jetzt kommt ja nur der Eisenbichler. Bleibt nicht mehr lang so. Das finde ich dann natürlich im ersten Moment finde ich es ein bisschen blöd, aber im zweiten Moment, ja, die freuen sich auch damit für mich und kann die auch verstehen, aber mich hat es natürlich ein bisschen noch nervöser gemacht. Und ja, mein Gott, dann drehte ich halt den Sprung einfach voll weg. Da war keine Kante mehr. Ich springe dann trotzdem 130, werde noch Fünfter, ist okay. Und ich mache denen da oben auch keinen Vorwurf. Da war ich einfach ein bisschen zu nervenschwach und mein Gott, aber das kann ich verkraften.
Ja, mit Rang 2 am Ende, das kann man natürlich verkraften. Aber Gernot, das ist dann auch der Unterschied zwischen Eisenbichler und Kobayashi. Der eine hat keine Nerven, der andere hat Nerven, aber der andere, also Eisenbichler, hat aber auch das Problem, dass er versteht, was da oben geredet wird.
Ja, genau. Also Eisenbichler, wenn man sich anschaut, das hat ja vor der Tournee niemand so wirklich, hatte ihn niemand so wirklich auf dem Zettel, eher mit Karl Geiger, der ja in Engelberg gewonnen hat. Aber dennoch bin ich der Meinung, das haben wir auch eh schon nach dem Innsbruck-Springen kurz angesprochen, dass Kobayashi zwar jedes Springen gewonnen hat, aber zum Beispiel auch zuletzt in Innsbruck dann im zweiten Durchgang auch nicht mehr allzu weit war. Ich bin der Meinung, dass vor allem jetzt beim Springen in Innsbruck Markus Eisenbichler im ersten Durchgang schon entscheidende Federn hat lassen, weil er da einfach einen überragenden Wind hatte und dann mit 129 Meter waren es, glaube ich, einfach diese entscheidenden 4-5 Meter verloren hat, die ihm dann vielleicht dann im zweiten Durchgang nochmal so ein bisschen ins Grübeln gebracht haben vom zweiten Sprung. Klar, insgesamt muss man sagen, Gesamtzweiter, überragend, auch Chapeau an Markus Eisenbichler. Aber ja, er analysiert das sehr nüchtern und sehr realistisch. Aber ich glaube trotzdem, dass eine Spur mehr möglich gewesen wäre.
Eine vielleicht historische Chance für ihn, das werden wir natürlich dann erst in den nächsten Jahren wissen, wenn wir auch wissen, wie er nach dieser Tour dann weitermacht. Aber wir lassen ihn nochmal ein generelles Fazit ziehen.
Hey, ich weiß gerade nicht, was ich denken soll. Bin überglücklich, dass ich das wirklich noch geschafft habe, dass ich da auf dem Podest stehe. War doch vor dem heutigen Tag ein bisschen nervös. Hab dann gemerkt, ich komme eigentlich ziemlich gut rein. War echt ein geiler Tag heute. Der letzte Sprung war zwar ein bisschen missglückt, aber ja, kommt halt viel zusammen und ja, alles prallt bei mir auch nicht ab. Hab die letzten, glaube ich, letzten Tage ziemlich viel abprallen lassen, hab cool reagiert und bin heute nochmal Fünfter geworden, war okay. Zweiter in der Tourneegesamtwertung, ich bin einfach überglücklich und bin froh, wenn jetzt der Trubel mal ein bisschen rum ist und ich daheim bin heute Abend und mit meinen Freunden und Eltern einfach mal das genießen kann und ja.
Ja, genau, so kann man es natürlich dann auch ausklingen lassen, aber er hat letztlich auch schon gesagt, was ihm noch fehlt, um eben dann auch in noch höhere Sphären zu kommen, auch mal den ersten Weltcupsieg feiern zu können. Ein etwas dickeres Fell, das ist das, was er sich jetzt wahrscheinlich in den nächsten Monaten antrainieren oder aneignen muss.
Ja, und vielleicht muss ich an der Stelle auch nochmal ganz kurz sagen, ich will die Leistung von Markus Eisenbichler keinesfalls schmälern. Damit meine ich nur, wenn man sich das Gesamtbild der Tournee anschaut, war auch ein Kobayashi nicht immer der überragende Springer. Also das soll wirklich keinesfalls die Leistung von Eisenbichler schmälern. Er hat ja auch selbst gesagt, die nächste Tournee kommt bestimmt. Er hofft, dass er noch einige springen wird. Und vielleicht war das dieser ideale Startschuss, um dann vielleicht in den nächsten 2-3 Jahren sich mal den Sieg zu holen. Aber genau, nur nochmal zur Richtigstellung. Das soll keinesfalls irgendwie die Leistung von ihm runtermachen. Vielleicht an der Stelle noch ganz kurz erwähnt, neben Eisenbichler finde ich auch die Leistung von Stefan Leier wirklich super, der sich im zweiten Durchgang, im ersten hat er ein bisschen ausgelassen und für mich waren es so ein bisschen so die zwei Durchgänge. Der erste war so der Eisenbichler-Durchgang und der zweite war der Stefan-Leier-Durchgang. Und das finde ich schön, weil das spiegelt sich so im Gesamtbild der Tournee wieder. Der eine ist Zweiter, der andere ist Dritter geworden. Und dass Leier im zweiten Durchgang dann nochmal so zulegt, nochmal 11 Meter zulegt, ich finde, das kann man auch gar nicht hoch genug einzuschätzen. Und das macht auf jeden Fall im Hinblick auf die nächsten Springen und natürlich auch auf die WM Lust auf mehr und zeigt, wie gut beim DSV gearbeitet wird, obwohl ein Olympiasieger wie Wellinger im Moment kein Siegspringer ist.
Hören wir bei Stefan Leier auch nochmal rein.
Am ersten Durchgang, Sprung eigentlich ganz okay, ein bisschen Pech mit dem Wind gehabt. Dann im zweiten Durchgang, ja komm, gehst einfach nochmal ohne Zielsetzung ran, mit Freude den Sprung, eine schöne Tournee beenden. Ja, und dann ist mir halt so ein Ding rausgerutscht, wo ich selber nicht mit gerechnet habe. Ja, mit einem Teamkollegen zusammen bei einem Grand Slam da oben zu stehen, ich glaube, den Tag werde ich in meinem Leben nie vergessen und bin einfach ziemlich glücklich.
Und es waren die Tournee-Gesamtpodeste 3 und 4 in der Ära von Trainer Werner Schuster für den DSV. 11 Jahre lang ist er dabei, sein Vertrag läuft ja aus vor den beiden, also vor Eisenbichler und Laie. Da hat uns ja Severin Freund und Andreas Wellinger jeweils auf den zweiten Platz geschafft und auch sie hatten das Pech, dass sie letztlich sich über Fliegern beugen mussten. Peter Preutz und auch Kami Stoch, die waren dann besser und jetzt war es eben Ryoyo Kobayashi, der sie überflügelt hat. Aber wenn wir die Ära von Werner Schuster ansprechen, dann müssen wir auch darüber sprechen, dass ja sein Vertrag am Saisonende tatsächlich ausläuft, bisher auch noch nichts verlängert wurde, noch nicht bekannt ist, was auch Werner Schuster letztlich will. Da buhlt aber das Team des ÖSV. Die Österreicher wollen ihren Mann gerne wieder haben. Wie siehst du denn da die Zukunft von Werner Schuster, Gernot?
Ja, prinzipiell würde ich in Sachen Werner Schuster mal die Kirche im Dorf lassen, weil im ÖSV im Moment so, ja, es ist ein bisschen negative Grundstimmung, aber wenn man sich die gesamte Tournee jetzt anschaut, hat ein Stefan Kraft jetzt mal abgesehen von dem Malheur in Garmisch 3 Podestplätze, 3., 2., 3. Und er hat es auch gesagt nach der Tournee, vielleicht kann man ja ab dem nächsten Jahr ein Streichresultat einführen, dann wäre er auch ganz vorne mit dabei. ja klar, Werner Schuster, hervorragende Arbeit, sieht man. Letztes Jahr war ja bis Innsbruck auch Richard Freitag bis zu seinem Sturz noch vorne mit dabei. Jetzt plötzlich zwei ganz andere vorne mit dabei. Ja, unglaublich. Und Mario Stecher, der technische Direktor im ÖSV, hat es ja auch gesagt, es wäre eine Lüge, wenn man sagen würde, er wäre nicht interessant. Aber das ist Zukunftsmusik. Und auch ein Werner Schuster kann keinen Siegspringer aus dem Hut zaubern. Und deswegen würde ich sagen, man kann im ÖSV jetzt erstmal froh sein, dass man trotzdem 3 Podestplätze errungen hat. Und da muss man einfach die WM abwarten, wie es da weitergeht. Und wenn da die Tendenz so ist, dass man sich weiter steigert, gute Ergebnisse erzielt und die ein oder andere Medaille holt, dann sehe ich es jetzt nicht unbedingt notwendig, dass man sagt, ich muss einen Werner Schuster verpflichten.
Also mal gucken, wie es beim ÖSV weitergeht. Du hast schon gesagt, 3 Podestplätze von Kraft. Wenn da dieses eine Resultat nicht da gewesen wäre, wäre dann wahrscheinlich auch mehr drin gewesen als Platz 17 in der Gesamtwertung. So war Daniel Huber am Ende als 9. bester Österreicher. Ja, lass uns dann nochmal auf die Bedingungen zu sprechen kommen im Bischofshofen. Wir hatten ja gestern auch darüber berichtet, beziehungsweise gestern, da fiel ja dann auch die Qualifikation aus, wurde dem Schneefall letztlich zum Opfer gefallen. Heute wurde dann die Qualifikation nachgeholt. Es wurde aber auf das K.O.-Springen verzichtet. Also es wurde ein ganz regulärer erster Durchgang durchgeführt. Glaubst du, das hat irgendeine Auswirkung auf das Endklassement oder auf das Klassement in Bischofshofen am Ende gehabt?
Also dadurch, dass man auch als Top 5 Lucky Loser den zweiten Durchgang erreicht, glaube ich jetzt nicht, dass es wirklich irgendetwas Spezielles bewirkt hat. Was mich vor allem stutzig macht oder interessiert, ob ein Kobayashi jetzt die ganzen Helfer, die sich gestern Nacht, heute Morgen, das ganze Wochenende, die letzten Tage darum gekümmert haben, dass dieses Springen überhaupt stattfindet, ob er die vielleicht zur Siegesfeier einladet. Weil, ja, gestern Nachmittag, glaube ich, haben schon alle mal so ein bisschen durchgeschnauft und gesagt, okay, puh, wird das noch was? Mhm. Oder erleben wir jetzt doch die erste Tournee, wo plötzlich das vierte Springen komplett wegfällt? Also um darauf zurückzukommen, ich glaube nicht, dass es irgendwas Entscheidendes bewirkt hat.
25 Laubbläser waren heute im Einsatz, die immer wieder die Spur frei gemacht haben. Der Schneefall, der kam ja dann doch irgendwann im Laufe des Springens dazu und da musste dann eben dafür gesorgt werden, dass die Spur dann auch vernünftig war und war sie ja im letzten Ende auch für alle. Und ich denke auch, der gerechte Sieger hat auch am Ende den Pokal nach oben gehalten, sowohl in Bischofshofen für das Springen als auch für die Gesamtwertung. Also nochmal Glückwunsch an den Japaner Kobayashi. Da kann man wirklich nur gratulieren zu dieser Leistung, zu dieser historischen Leistung. Wir haben drüber gesprochen. Ja, dann bleibt uns im Grunde auch nur noch der Ausblick auf die weiteren Events. Du hattest die WM ja auch schon erwähnt. Wo würdest du denn jetzt sagen, wer ist der aus deiner Sicht große Favorit auf die Weltmeisterschaft? Ist es Kobayashi oder ist es vielleicht doch einer, wo du sagst, na, der wird besonders gefuchst sein dadurch, dass es jetzt eben für ihn nicht geklappt hat. Da schlägt ein anderer zurück. Und bei Kobayashi lässt vielleicht auch so ein bisschen die Spannung nach.
Also wenn ich im Moment, ich habe 2 Springer ganz stark auf dem Zettel. Der erste, David Kubacki, der sich ja heute in der Qualifikation auch den Schanzenrekord mit 145 Meter gesichert hat. An der Stelle übrigens noch Respekt an Wellinger, dass er trotz des Verlusts seines Schanzenrekords dann noch auf Platz 15 springt. Und neben Kubacki ist es für mich der Tscheche Roman Kaudelka, der sich auch im Laufe der Tournee immer weiter nach vorne gesprungen hat, immer besser geworden ist. Klar, Kamil Stoch, obwohl es im Moment das Werkel, wie man so schön sagt, im Österreichischen nicht ganz läuft, ist natürlich einer der großen Favoriten. Die Frage ist jetzt natürlich, was macht Kobayashi? Ich meine, jetzt kommt Valdivieme, Zakopane, dann kommt sein Heimspringen in Sapporo und danach geht's zum Skifliegen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er sich jetzt erstmal eine Pause gönnt. Ich meine, er ist ja im Weltcup auch knappe 400 Punkte, meine ich, vorne, also ist ihm ja kaum mehr zu nehmen, und dann erst Ende Januar in Sapporo wieder einsteigt. Ja, und das ist wirklich interessant, wird es dann sein, kann er auf dieser Welle bleiben oder ist es, fällt er in irgendeine Post-Tournee-Störung und kann da nicht mehr anknüpfen. Aber natürlich angesichts dessen, wie er dominiert, ganz klarer Favorit. Aber Kubacki ist für mich schon fast auf einer Stufe mit ihm.
Also schauen wir mal, was dann passiert. Die WM werden wir natürlich auch hier auf meinsportpodcast.de ausführlich begleiten, im Sportplatz, aber auch bei den Kollegen von Karl Schnolzig, unserem Mittagssport-Talk, wird das Ganze sicherlich ein Thema sein. Und die Vierschanzentournee ist dort auch nochmal Thema in der nächsten Ausgabe der Kollegen Karl Schnolzig. Den Podcast kriegt ihr natürlich hier auf meinsportpodcast.de, den Sportplatz selbstverständlich auch. Und ihr abonniert die Feeds, beziehungsweise habt sie sicher schon abonniert und seid somit immer auf dem Laufenden in Sachen Wintersport, aber auch für alle anderen Sportarten, solltet ihr euch mal unser Programm auf meinsportpodcast.de angucken. Da ist eine ganze Menge für euch da. Da kriegt ihr eine ganze Menge an Informationen. Ladet die Sachen als auf euren Podcatcher. Abonniert einfach die Feeds, dann habt ihr sie immer parat, immer mit dabei. Und ich sage für heute wieder vielen Dank an den Kollegen Gernot Klement von Karl Schnolzig für deine Analyse, Gernot.
Sehr gerne, Malte. Ich werde mich auf jeden Fall stark dafür einsetzen, bis zum nächsten Jahr, dass dann dieses Streichresultat eingeführt wird. Und dann haben auch wir Österreicher wieder endlich einen Tourneefavoriten.
Wir drücken natürlich die Daumen auf weitere gute Duelle ÖSV-DSV in den nächsten Jahren im Wintersport.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf borgia-sauerland.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.